Das ist eine neue Folge des Podcasts Personalmanagement und wir schauen heute mal auf das Thema Führungsarbeit in Unternehmen. Wir wollen also mal gucken, Führungskräfte, wie leben die heute? Die sind erhöhtem Stress ausgesetzt. Es gibt viele Zusatzbelastungen, zusätzliche Aufgaben, höhere Erwartungen, immer mehr Verantwortung. Dazu die Dauerkrisen in der Welt, über die wir auch in der letzten Folge des Podcasts schon mal gesprochen haben. Der ständige Transformationsdrang, viele neue Technologien, die dazukommen, KI, die sich rasend schnell entwickelt. Also viele Gründe, sich damit auseinanderzusetzen, auch sich vielleicht erschöpft zu fühlen. Das ist auch ein Punkt, der in der aktuellen Umfrage rausgekommen ist. 2/3 aller Führungskräfte sagen, sie fühlen sich erschöpft und brauchen externe Hilfe. Wie kann man das jetzt machen, ist die Frage. Also wie können Führungskräfte unterstützt werden, wenn sie an Grenzen kommen? Welche Einflussfaktoren gibt es da? Wie kann man die im Alltag begleiten? Das sind Fragen, die ich nicht beantworten kann. Aber dafür habe ich einen Gast heute bei mir. Bei mir ist heute Stefanie Salata von Stella Circle. Sie berät Führungskräfte und unterstützt diese in genau diesen Situationen, die ich gerade beschrieben habe. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Hallo, Frau Salata.
Guten Morgen. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, das Thema finde ich total spannend, deswegen freue ich mich, dass wir heute hier zusammenkommen. Wenn wir gleich ins Thema einsteigen, können Sie wahrscheinlich auch relativ viel zu den Punkten sagen, die ich gerade kurz angerissen habe. Bevor wir einsteigen, vielleicht sagen Sie ein bisschen was zu Ihrer Person, auch zu Stella Circle. Wofür steht das Unternehmen? Sie sprechen da immer von einem Safe Space für Entwicklung in jeder Phase der Führungskarriere, finde ich total spannend. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen, das so ein bisschen behellen.
Ja, sehr gerne. Ich fange mit mir ganz kurz persönlich an. Mein Background ist Bankerin. Ich bin sehr lange im Banking unterwegs gewesen und immer, also nicht immer natürlich, aber lange Jahre im Top-Management. Ich war im Vorstand von Banken, ich habe eine Bank geführt, war lange bei der Deutschen Bank und habe also sehr viel erlebt, was Führungskräfte heute eben auch erleben. Das ist vielleicht mal so das Erste. Und meine Co-Gründerin Tanja Wielgos ist anders, aber doch wiederum ähnlich aufgestellt, hat selber auch große Unternehmen geführt, war in der Beratung, hat im C-Level-Segment in verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Und insofern wissen wir, und das macht uns auch so etwas aus, wir sind ja auch keine ganz jungen Gründerinnen mehr, wissen wir, was Top-Führungskräfte umtreibt und kennen das selbst aus eigener Erfahrung. Zum Thema Stella Circle, so hat sich das dann letztlich auch ergeben, weil wir haben festgestellt, es gibt ganz viele einzelne Segmente, in denen sich Führungskräfte Hilfe holen können. Ich sag jetzt mal, wenn es um sie selbst geht, in der Kommunikation oder im Coaching, was Einzelthemen anbelangt, oder in der Beratung, wenn sie eine Transformation machen wollen. Was es aber nicht gab, was wir jedenfalls nicht gefunden haben, und wir haben es bis heute nicht gefunden, außer bei uns, ist ein ganzheitlichen, einen gesamthaften Ansatz, dass Führungskräfte wirklich navigiert werden durch all die Themen, die ihnen immer wieder ad hoc oder auch ein bisschen vielleicht geplant, weil man es gestalten möchte, die einem über den Weg laufen. Und unser Ansatz ist, es geht um die Führungskräfte selbst. Wir wollen das Leben, natürlich überwiegend auch das berufliche Leben, aber von Top-Führungskräften optimieren. Unser Ansatz ist, dass wir sagen, oftmals, und dann kommen wir auch direkt gleich ins Thema, Führungskräfte sind angetreten, um zu gestalten. Und oft finden sie sich dann wieder in einem, ich sag mal, Hamsterrad oder in einer Verwaltungssituation, wo sie nicht mehr das wirklich machen können, wofür sie einmal als Führungskräfte angetreten sind, nämlich gestalten, sind sehr stark getrieben. Und unser Ansatz ist eben Sie nannten es eben Safe Space, ein Ansprechpartner zu sein, zu dem man regelmäßig geht, wenn man möchte, von dem man unaufgeforderte Impulse bekommt, den man aber auch jederzeit ad hoc ansprechen kann, in all diesen Business-Themen, in all diesen persönlichen Themen, die einen bezüglich der Führung und der eigenen Führungsgestaltung des eigenen Führungslebens, indem man sie dann eben ansprechen kann. Ich komme nachher noch mit ein paar Beispielen darauf, dass etwas stärker vorstellbar ist. Und vielleicht nur, um es einmal noch zu vergleichen, wir sagen, wir sind eigentlich quasi das Gegenteil von dem, was Personalberater, also Headhunter machen. Die kümmern sich komplett ums Unternehmen und wir kümmern uns komplett um die Menschen, die in diesem Unternehmen eben gestalten sollen. Was nicht heißt, dass wir auch mit Unternehmen zu tun haben, aber dazu komme ich später.
Ja. Ja, genau. Also wenn Sie sagen, Sie gucken eben auf den Menschen oder eben auf diese Führungskraft. Ich hatte vorhin ja schon von so ein paar Herausforderungen gesprochen. Also so normale Sachen wie Verantwortung übernehmen. Das gehört wahrscheinlich eben bei einer Führungskraft einfach dazu. Aber wir haben ja relativ viele externe Einflussfaktoren, Transformationsentwicklungen, neue Technologien, Dauerkrisen und so weiter, was ich vorhin alles auch aufgelistet habe, wo man da so einen Eindruck bekommt, Führungskräfte, da fließt relativ viel auf diese Person zu und die fühlen sich heute vielfach erschöpft oder wirken vielfach erschöpft, obwohl sie ja trotzdem im Job auch erfolgreich sind. Woran liegt das Ihrer Ansicht nach, dass wir tatsächlich diese Perspektive haben und dass das vielleicht auch in der Wirklichkeit so ist?
Ja, also wir haben jetzt sehr viel mit Führungskräften zu tun, weil wir sie, wie gesagt, eben durch alle Phasen begleiten. Das macht auch doch den Unterschied. Deswegen sind wir viel enger eigentlich auch an den Themen dran. Wir kennen die dann natürlich extrem gut. Jetzt knapp 3 Jahre, also noch nicht ganz, nein, 2 Jahre sind wir am Markt, knapp 3 Jahre gibt es uns jetzt. Wir haben das ja auch noch vorbereitet und insofern begleiten wir die Führungskräfte eben auch schon über einen Zeitraum. Das macht uns ja aus, so ein Relationship-Modell sozusagen. Hm. Und wenn ich mir die ansehe, dann sehe ich keine schwachen Menschen, sondern dann sehe ich sehr engagierte Menschen, aber in wirklich extrem komplexen Rollen. Was will ich damit sagen? Schon alleine die Herausforderung, einerseits Transformation zu treiben, andererseits Wachstum zu sichern, neueste Technologien ständig neu zu verstehen, dann eine Kultur zu entwickeln in dem Unternehmen und auch noch gute Entscheidungen zu treffen und heutzutage auch zunehmend auch noch bitte effizienter zu werden, Kosten zu sparen und zu restrukturieren. Ich glaube, das Thema der Komplexität hat sich wirklich nochmal potenziert in den letzten Jahren letztlich, so muss man das schon sagen. Und wenn die Komplexität steigt, dann rutscht Führung gerne in einen so einen Verwaltungsmodus. Man optimiert, man stimmt viel ab, man reagiert auf Risiken, aber das Thema Zukunftsgestaltung ist weniger im Fokus. Das sieht man ja sehr viel. Und das ist aus meiner Sicht genau die wichtigste Aufgabe von Führung. Ein Zeichen von Unsicherheit Richtung geben, quasi auch ein großes Bild sozusagen zu machen. Und genau deshalb suchen jetzt viele erfahrene Führungskräfte wieder stärker das Gespräch. Die kommen aus verschiedenen, wie gesagt, in verschiedenen Phasen. Wir haben mal gesagt, wir haben 7 Phasen, die eine Führungskraft durchläuft. Da gehört dazu, dass man etwas Neues sucht, dass man seinen Ausstieg organisiert. Aber da gehört, wenn man einen neuen Job antritt, wie man den organisiert. Aber da gehört halt auch ganz stark die Phase in Office dazu. Also sozusagen. Und auch in dieser Phase kommen viele, auch Erfahrene, die sagen, hatte ich gerade neulich einen Anruf von jemandem, ich würde gerne, wir werden noch viel empfohlen, ich würde gerne mit euch arbeiten. Ich fühle mich ein bisschen alleine, also hat die Person mir wirklich gesagt, und ich brauche einfach jemanden, der mit mir auf Augenhöhe, der meine Themen versteht und der ein Sparring gibt und der mich auch immer wieder mal zurechtrückt, weil ich in dieses Verwaltungshamsterrad gerate. Und gute Entscheidungen entstehen ja selten alleine und natürlich hat man sein Team, man hat seine Kollegen, man möchte aber natürlich auch etwas sozusagen vorangehen und möchte diese Themen in diesem Safe Space, wie Sie ihn nannten, auch mit jemand komplett Unabhängigen gerne einfach auch eben noch einmal besprechen.
Ja, wenn wir bei diesem Bild bleiben, von diesem Verwaltungsmodus, das würde mich nochmal interessieren. Das ist ja dann im Prinzip so dieser Gegensatzpart, ein Verwaltungsmodus gegenüber dem Gestaltungsanspruch, den jetzt eine Führungskraft auch im Prinzip hat. Wenn Sie jetzt tatsächlich in die Arbeit gehen oder wenn auch Führungskräfte jetzt im Unternehmen sind, wie können diese Führungskräfte selber erkennen, dass man in diesen Verwaltungsmodus gerutscht ist, will man vielleicht auch nicht so unbedingt wahrhaben? Und auf der anderen Seite, Unternehmen haben ja dann auch eine Verantwortung, dass sie auch den Blick darauf haben. Wie gestalten Sie das in Ihren Projekten, dass man tatsächlich aus diesem Verwaltungsmodus auch wieder rauskommt und dass man den vor allem auch in dem Schritt davor ja sozusagen erkennt und auch anerkennt, dass der jetzt tatsächlich auch eingetreten ist?
Ja, letztlich ist, wie Sie schon gerade sagten, die eine der wichtigsten Fragen, gestalte ich noch oder gestalte ich oder verwalte ich eigentlich nur noch? Ja. Das zu erkennen fällt oft vielen Menschen, wenn sie selber drin sitzen, schwer. Deswegen gucken wir uns an, was die Person eigentlich für Ziele hatte. Oftmals fängt es schon damit an, dass sehr viele kleinteilige Einzelthemen angesprochen werden oder gemacht werden und dass das übergeordnete Ziel tatsächlich so ein bisschen aus dem Auge verloren wurde. Man erkennt, dass erst einmal symptomatisch daran, dass sehr viel abgestimmt wird, sehr wenig entschieden wird, Risiken werden sehr viel diskutiert. Und zum Beispiel stelle ich dann gerne die Frage, wie oft redet ihr über Chancen in einer Situation? Ja, also wie oft redet man über die Probleme, die Risiken, die abgewehrt werden müssen? Und wie oft hat, wie viel, also ganz profan auch schon anhand von Zeiten, von Agenden sieht man das. Wie viel Zeit verwendet man mit etwas? Und das ist auch natürlich ein Thema, wie man seine eigene Woche, seine eigenen Tage gestaltet. Ja, es hört sich sehr minutiös jetzt an, aber wenn ich am Ende einer Woche feststelle, ich habe eigentlich nur Themen abgewehrt beziehungsweise Risiken besprochen, ich bin im operativen Modus gewesen, wann habe ich mir Zeit genommen, sozusagen um Zukunftsthemen mich zu kümmern, und zwar in Zukunftsthemen, die wirklich nach vorne gerichtet sind. Ja, also das sind Führungsprobleme, in denen die Leute oft drinstecken und in denen wir Techniken natürlich ansprechen, die sie verwenden können, ein bisschen rauszutreten aus dem bisherigen Alltag und sich mal anzuschauen, wie ist eigentlich schon alleine ganz profan mein Kalender strukturiert. Ja, damit fängt es auch ein bisschen an. Es gibt Führungskräfte, die sagen, ja, ich muss das ja machen, ich werde ja hier gebeten und plötzlich ist mein Kalender richtig voll. Sie ahnen gar nicht, wie häufig das auch im Top-Management geschieht. Mhm. Dass man sozusagen die Themen, die einem reinfliegen, dass man die oftmals gar nicht mehr hinterfragt. Ja. Mhm. Bevor jemand in ein Unternehmen kommt, als ein Beispiel, in ein neues Unternehmen, in eine neue Aufgabe, die Dinge zu besprechen, also wir machen das in Form von Impulsen, ja, dass man einfach mal sagt, was sind eigentlich die wichtigsten Themen, die du geschafft haben willst? Und schwupp ist oftmals der Kalender sehr voll, und sich das bewusst zu machen und zu sagen, nein, bei manchen Themen bin ich einfach nicht dabei, die wähle ich ab. Das sind Themen, die wir zum Beispiel besprechen. Ja.
Ja, und Sie haben auch gerade davon gesprochen, das ist natürlich dann immer auch ein Zusammenspiel mit dem Team, ne, mit Führungskraft und Team. Wenn wir da vielleicht mal so ein bisschen genauer reingucken, auch dann in die Praxis reingucken, es sind ja auch viele Aspekte, die da auf die Führungskräfte einspielen. Gerade eben auch nochmal, wenn wir jetzt mal zurückdenken an die Pandemiezeit, an die Corona-Phase, wo sich auch nochmal viel verändert hat, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Was ja aktuell viel diskutiert wird, sind ja dann so Fragen wie Diversity, wo viele sagen, das sind vielleicht Modethemen, aber betrifft natürlich trotzdem auch die Führungskräfte. Gerade wenn ich mir auch dann den Unterschied angucke zwischen diversen Teams und Heterogenen-Teams. Was sehen Sie tatsächlich auch da als Perspektive? Also wenn man jetzt über Diversity spricht, ist das auch ein Punkt, wo man Führungskräfte mit in die Pflicht nehmen kann oder wo die auch sagen können, so wie Sie es gerade aufgemacht haben, Blick auf Problem oder Chance, dass man da auch die Chancen erkennt?
Ja, also das ist ja eine viel diskutierte Frage und manchmal fühlt man sich da schon fast ein bisschen ermüdet, was das Thema anbelangt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat kürzlich gerade in seinem, vor 2-3 Wochen im Wochenbericht nochmal aufgeführt, dass jetzt wieder der Anteil von Frauen in Vorständen wieder langsamer steigt. Das Thema geht ja so ein ganz klein, also geht ja schon so ein bisschen zurück und wir sind noch lange nicht auf dem Level, auf dem man sein sollte. Bin überzeugt davon, und es gibt Studien, die das zeigen, dass einerseits homogene Teams oftmals, und das fühlt man ja auch selber ein bisschen, homogene Teams entscheiden oft schneller und heterogene Teams, also diverse Teams, entscheiden oft langfristig besser. Das kennen viele von uns auch als Führungskräfte. Die Mitarbeiter, die uns widersprechen, sind anstrengender, aber sie bringen uns mehr weiter als die Mitarbeiter, die immer alles toll finden, was ich sage. Natürlich geht das schneller, aber ich brauche Reibung. Und das ist so viel untersucht worden. Wie gesagt, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung macht viel, die Allbright-Stiftung macht viel, Frauen in die Aufsichtsräte. Es gibt ganz viele Studien, die zeigen, McKinsey hat da auch was gemacht. Unternehmen mit höherer, in dem Fall geht es jetzt um Geschlechterdiversität, gab es eine Studie, haben eine höhere, deutlich höhere Wahrscheinlichkeit für mehr Profitabilität. Nur, das Thema wird halt sehr oft so moralisch diskutiert und für mich ist es eine Qualitätsfrage, echt nach tatsächlich von Entscheidung. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Mindset-Thema, sich das bewusst zu machen. Ich bin ja als Bankerin, bin ich ja immer noch in den einschlägigen Medien unterwegs und habe gerade gestern wieder eins gelesen und habe gedacht, lauter männliche Köpfe. Und dann wird ja halt sehr, sehr häufig gesagt, ja, aber wir haben keine Frauen, beispielsweise jetzt mal, das ist ja nicht nur Frauen, das ist ja auch das Thema aus anderen Welten sozusagen, kommt aus anderen Kulturen und damit meine ich auch Familienunternehmen versus Konzern versus öffentliches Unternehmen als ein Beispiel, gibt es ja auch gerade wieder aktuelle Beispiele, dass es halt schwierig wird. Das ist anstrengender und da müssen sich die Menschen drauf einlassen und auch daran glauben, übergeordnet und langfristig, dass das besser funktioniert. Es werden aber oft schnelle Lösungen gesucht, ja. Und ich denke, wir können da Schritt für Schritt vorangehen und weiter an den Themen arbeiten. Manchmal muss es vielleicht so sein, aber langfristig sollte man sich eine Strategie überlegen, die also in den Teams, die viel, viel diverser ist, weil es einfach zeigt, dass die Performance besser ist.
Ja, also das ist ja so dieser eine Komplex, den man beobachten kann. Das andere ist ja immer noch die Frage der Arbeitsplatzwahl, also diese klassische Homeoffice-Debatte, die wir haben jetzt seit 6 Jahren, würde ich sagen, durch die Pandemie, wo dann relativ viel ins Homeoffice gewechselt worden ist. Und jetzt bröckelt es allmählich wieder. Ist halt die Frage, wie man das jetzt genau auch fassen kann, weil es ja auch mal eine Frage, wie steuere ich mein Team? Das kann natürlich auch gesteuert werden, wenn es jetzt eben dezentral aufgebaut ist. Also ist das aus Ihrer Sicht dann auch eine Führungsperspektive, diese Homeoffice-Debatte?
Ja, also definitiv ist in vielen Fällen schon eine Führungsdebatte. Das sehe ich definitiv. Also für mich ist die Homeoffice-Frage jetzt weniger eine Ortsfrage als eine Führungsfrage. Ich verstehe, dass es ein echt anspruchsvolles Thema ist und da, auch hier wird die Welt komplexer für Führungskräfte. Alleine wenn Sie in der Landschaft schauen, was Unternehmen für Kulturen und für Leitfäden entwickelt haben. Ja, die einen sagen, bei uns kann jeder zu Hause arbeiten, ist ganz egal, wir arbeiten komplett virtuell. Und dann gibt es welche im Bankensektor und im Versicherungssektor ist es viel stärker wieder geworden, hat man ja auch gelesen, dass die Leute, dass quasi angewiesen wurde, dass wieder ins Büro zurückgekommen werden sollte. Ja. Es funktioniert in manchen, also es gibt öffentliche Unternehmen, ich kann die Arbeit jetzt nur bedingt beurteilen, aber das Statistische Bundesamt hat dauerhaft, glaube ich, einen Großteil ihrer Mannschaft, ein Drittel oder so, die regelmäßig von zu Hause arbeiten. Andere Unternehmen sagen, wir finden, dass Menschen sich persönlich begegnen sollten. Aber alleine zu sagen, wir wollen, dass die Leute 3 Tage im Büro sind, dann ist es noch keine Strategie komplett. Ja. Sondern die Strategie, also das Thema Führung hängt ja damit zusammen, wie ich mit den Mitarbeitern arbeite, wie ich sie wahrnehme, wie ich sie einbinde. Meine Überzeugung ist schon, dass man sich regelmäßig persönlich sehen muss und dass man es organisieren muss. Aber das reicht nicht, alleine nur einzelne Tage vorzugeben oder diesbezüglich eine Strategie vorzugeben. Das erschwert die Führungsdebatte, das Homeoffice-Thema. Das glaube ich schon, weil das ist noch ein Thema, was man dann entscheiden muss. War so profan das klingt, war früher einfacher. Ja, es erschwert die Führungsdebatte. Es macht aber auch viel mehr möglich, weil wir reden ja auch darüber, dass wir engagierte Leute haben wollen, dass wir immer wieder auch in bestimmten Positionen gute Leute benötigen und das ermöglicht ja einfach viel mehr. Ja. Und auch über längere Strecken hinweg, dass nicht alle Leute gleich um die Ecke wohnen müssen. Aber es muss sich intensiver mit dem Thema, wie nehme ich den Menschen wahr und wie Und wie binde ich ihn ein, muss ich mehr auseinandergesetzt werden. Und auch das diskutieren wir übrigens mit Führungskräften. Und im Übrigen auch an der Stelle ist auch ein Thema, wir arbeiten ja nicht nur, wir arbeiten einzeln mit den Führungskräften, aber ich hatte es vorhin erwähnt, wir arbeiten ja auch mit Unternehmen. Unternehmen kommen zu uns und können auch zu uns kommen und bitten darum, dass wir wie so ein Retention-Programm für ihre Mitarbeiter begleiten und navigieren. Ja, also die haben keine bestimmte Agenda, sondern sagen, wir möchten, dass unseren Führungskräften besser geht. Das ist der Unterschied zu dem, was Coaches machen, die ich sehr wertschätze. Coaches sagen, also da geht es meistens darum, dass das Unternehmen sagt, wir hätten gerne, dass die Gesprächsführung besser wird, dass dieses oder dass die Teambildungsmaßnahme funktioniert. Bei uns ist ja der Auftrag, die Leute sollen sich wohler fühlen in ihrer Rolle, damit sie besser gestalten können und besser performen können. Und deswegen kommen Unternehmen und nehmen uns ganze Pakete ab und sagen, teilweise möchten wir auch, dass die Menschen sich dann, also diese Leute, dass wir untereinander die dann auch nochmal vernetzen und über bestimmte Themen sprechen. Aber da gibt es ein Unternehmen, was gerade dieses Thema und wie wird das Thema diskutiert bei uns als ein großes Problem ansah. Und wir begleiten alle Menschen einzeln. Jeder hat seine Themen, aber ein verbindendes Element war, wie gehe ich mit der Homeoffice-Diskussion um? Das war schon ganz interessant. Ja,
ja. Ja, das ist ja, glaube ich, auch einfach ein Kommunikationsthema dann im Unternehmen. Wie Sie gerade schon sagen, wenn es tatsächlich dann darum geht, ab dem und dem Monat seid ihr jetzt 3 Tage in der Woche wieder im Büro, da muss ich auch erklären, warum das tatsächlich auch so ist. Genau. Was ist jetzt genau der Sinn davon, dass ich das tatsächlich mache? Also wenn es jetzt keinen weiteren Effekt hat bei der Arbeit, macht es ja im Prinzip gar keinen Sinn, das einfach nur zu sagen, nur um es halt formal so festzulegen.
Genau, da gibt es natürlich Gründe für, genau, aber die muss man erklären. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die sich daran gewöhnt haben und die sich so eingerichtet haben und die vielleicht auch sonst ihr gesamtes Leben gar nicht organisieren können, weil sie weite Anfahrtswege haben und so weiter und so weiter. Und das muss man einfach, darauf muss man eingehen, ja, in einem bestimmten Maß. Ein Unternehmen muss natürlich nicht auf alles eingehen, aber in einem bestimmten Maß und sich das überlegen. Mhm. Aber es ist ein Thema, was wirklich Führungskräfte auch umtreibt und wo sie sagen, ah Mensch, die Diskussion hatte ich vorher einfach überhaupt nicht. Und eigentlich muss ich mich um meinen Alltag und um meine Zukunftsthemen kümmern.
Ja, aber das kann man ja aus dem Arbeitsalltag oder auch, wenn man jetzt so eine vielleicht eine Projektperspektive hat, kann man es ja gut erklären. Also dass ein Mitarbeiter sagt, das macht Sinn, dass du jetzt zu der Zeit ins Büro kommst, weil wir da zusammenarbeiten in irgendeiner bestimmten Form der Arbeit, dass es dann Sinn macht. Aber dass man einfach das erklärt und tatsächlich auch die Mitarbeiter dann auch abholt an der Stelle.
Ja, absolut. Genau. Und die besten Ideen entstehen nun mal, das ist auch bekannt, wenn die Menschen dann doch tatsächlich zusammenarbeiten. Und wenn es auch, und das ist ja eines der wichtigen Themen zum Thema Zukunft, kommen wir ja auch gleich noch zu, wie entsteht eigentlich Lust auf Leistung, sage ich immer. Also wie entsteht eigentlich so eine Freude daran, irgendwie auch was gemeinsam zu bewegen? Und aus meiner Sicht funktioniert es tendenziell über ein gut funktionierendes Team. Und das zu generieren und daran zu arbeiten, ist halt eine große Führungsaufgabe.
Ja, jetzt haben Sie gerade schon auch gesagt, das beschäftigt Führungskräfte tatsächlich, diese Themen. Wenn wir da nochmal ein bisschen genauer in die Praxis reingucken, Sie sind da ja relativ nah dran. Was sind so typische Situationen, wo Sie sagen, das sind im Prinzip Momente, wo Führungskräfte auch an ihre Grenzen kommen?
Ja, also als erstes ist ja mal so, auch da es gibt ja immer tausende von Studien und jeder guckt sich seine an, aber ich gucke immer, was ist denn so das, was wir auch wahrnehmen? Und wir haben ja wirklich viele Menschen und insofern bei uns und insofern nehmen wir es auch wirklich stark wahr. Das Tempo der Veränderung ist ein großes Thema. Also die Dynamik, ich etwas lerne, ein Projekt mache, dass es mal abgeschlossen ist, dass ich eine Zeit lang damit arbeite, die Abstände werden immer kürzer. Die Intervalle werden immer kürzer. Und das ist schon mal eine große Challenge. Also das ist, als wenn ich einen Marathon nach dem nächsten laufe und zwischendurch halt überhaupt nicht ausruhen kann. Das ist eine große Sache und das sehen auch über 80% der Führungskräfte sehen das Tempo der Veränderung als große Herausforderung. Ja. Und insgesamt ist der Eindruck, dass der Mut an Zukunftsgestaltung diesbezüglich auch schon ganz schön verloren gegangen ist. Also viele Unternehmen sind halt stark auf Risikoabwehr trainiert, müssen Krisen managen und kümmern sich zu wenig, und ich spreche wirklich viel mit Menschen, kümmern sich zu wenig darum, Zukunft zu entwerfen oder haben zu wenig Zeit. Und dabei ist das aus meiner Sicht wirklich die Kernaufgabe. Und ich weiß, wie schwer das ist, und man hat so viele brennende To-Dos. Tatsächlich ist es aber die Aufgabe und das Thema zu organisieren, dass ich mir dafür Zeit nehmen kann. Ja. Und defensive Entscheidungen kosten später immer mehr. Ja. Also, und das passiert, dass man defensive Entscheidungen trifft, wenn man eben sozusagen von der Hand in den Mund, sage ich mal, oder auf Sicht fährt. Ja. Und es gibt Unternehmen, ich kann vielleicht zwei Beispiele
berichten.
Ich hatte vorgestern mit einer Person gesprochen, die ist relativ neu, die Person in einem Unternehmen als CF und CHRO. Und sagt, ich bin überrascht, da ist sehr viel Geld in dem Unternehmen, also in das Unternehmen reingeflossen, also von Investoren. Ganz, ganz großartiges, sehr komplexes Produkt. Und sie sagt, und ich finde keine Strategie vor. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und wir haben so ein bisschen mal sortiert, welche Themen brennen, welche Themen wären schön, natürlich. Und haben das als eines. Und dann wird natürlich nach Budget auch gefragt, und was brauchst du und so weiter. Also von den Investoren, was ja schon mal gut ist. Aber diese Person sagt, wir müssen, und wenn wir sie erst mal hinbauen, muss ja nicht in Perfektion sein, aber wir brauchen eine Strategie, eine Wachstumsstrategie und ein Zukunftsbild. Und zwar auch ein positives Zukunftsbild. Um den Menschen auch im Unternehmen zu erklären, wofür die ganzen Einzelprojekte eigentlich tatsächlich gut sind. Und das ist, ich finde es offen gestanden immer wieder bemerkenswert, weil ich denke, wow, also eigentlich ja selbstverständlich, aber das muss irgendwie vorhanden sein. Manchmal ist es im Kopf von Einzelnen, aber es muss eben für die Mannschaft ein Stück weit erlebbar gemacht werden, indem man Themen beschreibt, die man mittel- und langfristig erreichen will. Ja. Und ein anderes Beispiel, was ich auch wirklich gut finde, ein Unternehmen, was ich begleite, die sind schönerweise jetzt vom Restrukturierungscase in einen Wachstumscase geraten. Mhm. Aber nicht geraten, sondern es ist eine Idee, also es ist wirklich ein tolles Beispiel, weil das Unternehmen war, eigentlich sollte verkauft werden, und dann funktionierte das nicht und so weiter. Und hängt aber in einem großen Gesamtkonglomerat, und die Managerinnen und Manager haben ein Zukunftsbild entwickelt, konnten überzeugen und haben eines mir erzählt: die Energie im Unternehmen selbst. Die Mitarbeiter waren echt müde, also übertragen gesagt. Die wussten, sie sollen verkauft werden, sind so ein bisschen unbeliebt. Das Kind wurden immer weiter restrukturiert. Es wurde doll abgebaut, über 30%, was auch immer. Und jetzt, wo es ein neues Bild gibt und eine Perspektive gibt, sagten die zu mir, und das sind Top-Manager, die sehr zahlenorientiert sind, die sagten, ich schätze die Produktivität alleine durch die Perspektive und durch die Ansprache ist um 15-20% gestiegen. Der einzelne Mitarbeiter, wir spüren ja, dass die ganz anders aktiv sein können. Das wird auch nicht 100 Jahre vorhalten, das muss dann auch weitergehen, das wissen wir. Aber es ist schon bemerkenswert, wie wichtig es ist, ein Zukunftsbild zu entwerfen. Und dabei helfen wir. Wir helfen diesbezüglich zu sortieren und den Blick einfach wieder darauf auch zu richten. Was sich total profan anhört, wo mir aber viele Leute sagen, ich hätte auch selber drauf kommen können und ich kann das auch alles. Aber es ist gut, dass wir über diese Themen regelmäßig, dass wir raustreten und darüber sprechen.
Ja, ich glaube, das ist so einfach die Schwierigkeit. Also selbst wenn man es erkennt, dass man eigentlich jetzt nochmal anders tätig werden muss, dass man so ein Bild entwickeln muss, auch für entweder für das eigene Team oder für die ganze Abteilung, je nachdem, wo man unterwegs ist. Aber man ist so festgefahren in den eigenen Sachen, in den Regularien. Man sagt irgendwie, ja, ich bin auch froh, wenn ich meine Regularien geschafft habe, dann bin ich auch fertig für heute.
Genau. Aber
ich glaube, da rauszukommen, das ist genau die Schwierigkeit. Und das kann, glaube ich, wirklich auch nur jemand von außen dann auch sagen.
Das ist so ein bisschen wie Personal Training.
Genau.
Personal Training ist ja auch ein Thema, was ganz viele Leute, das ist ja schon fast so ein ein It-Thema, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, aber das ist ja schon so schick auch, ja. Und wenn man so mal nach, hat ja jeder von uns vielleicht auch schon mal probiert, ja, und dann denkt man hinterher, also jetzt habe ich da so und so viel Euro für die Stunde irgendwie und eigentlich hat die Person mich eigentlich nur angetrieben, das zu machen, was ich sowieso schon weiß. Ja, aber einmal motiviert die Person dich dadurch, zweitens holt sie dich wieder aus deinem bisherigen Alltag raus, weil deswegen rennt man dann eben auch dahin. Und natürlich korrigiert sie auch und gibt Impulse von außen, was man selber eben nicht sehen würde. Ne? So, also das mal als Metapher. Und genau so betrachten wir die Themen mit den Managerinnen und Managern, die mit uns arbeiten. Und das sind bei uns wirklich, also wir haben ja die ganze Bandbreite zwischen Bereichsleitern bis zu Vorständen von wirklich Milliardenunternehmen, die sagen ganz ehrlich, ich arbeite so viel, ich kann es nicht mehr. Lass uns mal überlegen, wie ich jetzt meine Vorstandsarbeit so gestalte, dass ich einen Fußabdruck hinterlasse, aber dass ich andererseits auch das mit all meinen Vorstellungen irgendwann auch übereinkriege.
Also im Prinzip so ein bisschen Spiegel vorhalten und auch so ein bisschen anschieben, dass tatsächlich auch diese Motivation dann wiederkommt. Also auch die Freude daran zu sagen, ja, ich brauche auch ein Zukunftsbild, mein Team braucht das auch. Jetzt entwickle ich das mal, jetzt schaffe ich mir da den Freiraum. Also diesen schwierigen Schritt zu machen, das ist, glaube ich, dann der entscheidende Punkt dabei.
Ja, weil man, wie gesagt, im eigenen, in der eigenen Erfordernis natürlich sehr stark drinsteckt und auch Ansprüche da sind und von außen natürlich auch vorhanden sind. Das muss man sich in jedem einzelnen Fall anschauen, woran das liegt, aber es sind manchmal profane Dinge, dass manchmal nicht losgelassen werden kann, dass man nicht die Zeit hat oder sich manchmal auch nicht traut, sein Team besser zusammenzustellen. Manchmal braucht man so eine Ermunterung von außen zu sagen, okay, ich strukturiere das Team nochmal anders um. Niemand kann alles und niemand hat alle Ideen sozusagen, die hilfreich wären. Und das macht bei uns den Unterschied und möglicherweise auch den Unterschied, dass wir natürlich selber auch mutige Entscheidungen in der Vergangenheit selbst getroffen haben und es dann immer hilft, wenn jemand anders einen ermuntert oder ein klares Feedback gibt, auch aus der Business-Perspektive. Ja, weil wir betrachten natürlich alle Themen, gucken nicht nur so dieses Intermenschliche, sondern eben auch sehr stark die Business-Perspektive. Wie wirkt das aufs Geschäft?
Ja, ist ja dann auch noch, also einmal natürlich die Eigenverantwortung der Führungskraft, auf sich selber zu gucken, aber dann sehe ich das auch schon wieder beim Unternehmen, so wie Sie es vorhin auch kurz angesprochen haben, da die Verantwortung zu haben, damit sie das Unternehmen weiterentwickeln kann, weil sonst auch der Weg zur inneren Kündigung ja nicht zu weit ist, wenn man in so einem Trott drin ist, dann wird es natürlich irgendwann auch schwierig. Irgendwann ist ja der Punkt erreicht, wo es einfach nicht mehr zurückgeht.
Genau, absolut, ja.
Ja. Genau, Sie haben jetzt vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, wo Sie dann tatsächlich auch ansetzen können im Unternehmen oder auch bei den Führungskräften direkt. Können Sie uns das noch mal ein bisschen genauer schildern, wie Sie tatsächlich auch dann loslegen? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt die Führungskraft bin mit Ihnen in Kontakt und dann laufe ich los sozusagen mit Ihnen als Begleitung? Wie passiert das?
Ja, als erstes gucken wir einmal, in welcher Phase befindet sich die Person eigentlich. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, es gibt aus unserer Sicht 7 Phasen, die eine Führungskraft mehrfach teilweise durchläuft. Das ist, ich will mich positionieren, ich suche einen neuen Job, ich verhandle den neuen Job, übrigens auch interessant, jetzt weniger hier für unsere Zielgruppe. Ich habe die ersten 100 Tage, ich bin in Office und dann bereite ich mich auch irgendwann auf den Ausstieg vor, übrigens auch ein wichtiges Thema auch. Gerade jetzt, wo sehr viele Leute, Top-Führungskräfte rausgehen, zwar mit dicken Abfindungen, aber dann überlegen, was ist denn jetzt eigentlich mein Lebensinhalt und wie gestalte ich mein Leben weiter? Und auch da begleiten wir und das hilft natürlich den Unternehmen auch, weil die Leute dann letztlich natürlich mit einem anderen Gefühl das machen. Das ist das eine, da gucken wir rein und dann ist unser konkretes Vorgehen, wir machen Sparring in Echtzeit. Wir arbeiten nicht an theoretischen Programmen, sondern wir arbeiten immer sehr an der konkreten Lage, an der Sitzung von morgen, an dem Konflikt, der gerade kippt, an dem Konflikt vielleicht, den wir auch von außen sehen, an einer Entscheidung, die nicht delegierbar ist. Das sind die sehr konkreten Themen und man kann eigentlich sagen, viele Executives haben jetzt nicht zu wenig Input, die haben eher zu viel und wir helfen eben, die Komplexität zu strukturieren. Was ist das eigentliche Problem? Welche Optionen sind realistisch? Was ist jetzt führbar? Und geben Ansätze und Ideen sozusagen tatsächlich auch von außen. Das ist sozusagen die Struktur und Wir haben den Zugriff auf richtige Spezialisten, weil es ja, natürlich hat man im Unternehmen viel Möglichkeiten auf Fachinformationen zuzugreifen, aber man braucht oft nochmal einen anderen Spezialisten. Manchmal braucht man einen anderen Krisenkommunikationscoach, manchmal braucht man einen anderen speziellen Arbeitsrechtler, was auch immer. Und wir helfen sofort umgehend die richtigen Spezialisten zu finden. Und wir vernetzen auch natürlich dann direkt, weil wir haben einfach ein großes Netzwerk unserer gesamten Mannschaft und haben oftmals eine Türöffnung für jedes Thema. Ja. Das sind die drei Themen: Sparring in Echtzeit, Struktur für bessere Entscheidungen und eben Zugriff auf die richtigen Spezialisten und Netzwerke. Und es gibt auch Ideen, mal mit einem Spezialisten zu arbeiten. Da kommen die Leute teilweise selber gar nicht drauf. Ja, das Exotischste, die exotischsten Themen sind sowas, hört sich nach einem Luxusthema an, ist es auch ein bisschen, aber wie bringe ich Kunst in ein Unternehmen, um die Kultur zu verbessern? Auch das wollten Unternehmen oder da sind Unternehmen einfach in einem Reifegrad gewesen, wo das denen einen sehr guten Impuls gegeben hat. Ja. Und diese Ideen, die geben wir. Und zwar sehr hands-on. Und alle mit dieser Erfahrung des eigenen C-Level-Hintergrunds.
Ja, also wie so ein Personal Trainer, wie Sie es vorhin benutzt haben, das Bild. Das fand ich ganz schön, das passt.
Ja, gut. Ja, genau.
Ja, sehr schön. Gut, ja genau, also wer sich da nochmal weiter informieren möchte, wer sagt irgendwie, das ist das, was ich auch brauche, wo ich mich zumindest mal mit auseinandersetzen möchte, ich packe die Links nochmal in die Shownotes zu Ihrer Webseite, aber auch nochmal zu Ihnen auf LinkedIn, Sie sind ja auch auf LinkedIn unterwegs.
Sehr gerne. Wenn
man nochmal direkt ansprechen kann. Ja, sehr schön.
Auch hier sind wir hands-on. Man kann mich immer direkt anschreiben einfach und ich reagiere auch schnell. Das ist übrigens auch eines unserer Vorteile. Das muss ich vielleicht noch ergänzen. Man erreicht uns sofort. 24 Stunden Service gibt es sozusagen bei uns und das wird öfter in Anspruch genommen, als man so glaubt, dass die Leute dann kurzfristig schreiben.
Ja, wahrscheinlich fangen ja die Gedanken irgendwann abends an zu kreisen und dann bräuchte man wirklich jemanden, der einen dann abholt und auch vielleicht noch ein bisschen erdet. Könnte ich mir vorstellen.
Absolut, genau. Oder am Wochenende.
Ja, genau. Ja, auch ein gutes Beispiel, genau. Gut, vielen Dank für heute. Fand ich total spannend. Links, wie gesagt, kommen in die Shownotes, wer sich weiter informieren möchte. Und ich danke Ihnen für das Gespräch heute und freue mich auf unser nächstes
Treffen. Sehr gerne, Herr Braun. Ich danke, es hat Spaß gemacht und ich freue mich auf ganz viele Fragen, die noch kommen von Einzelnen. Da bin ich gerne offen.
Ja, da werden noch ein paar da sein, denke ich.
Vielen Dank.
Alles klar, vielen Dank, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.